herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enzgard und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. So, und heute bin ich an einem ungewöhnlichen Ort, von daher, weil wir sind in dem Lagerraum des Yoga-Raumes vom Enjoy in Wolfsburg. Und mir gegenüber sitzt der Andreas Heuchert, Geschäftsführer gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas Berlin. Habe ich das richtig? Ja, er nickt, sehr gut. Genau, und wir haben heute uns diese außergewöhnliche Location ausgesucht. Freut mich total, dass du dir die Zeit genommen hast,
Andreas. Ja, gerne.
Toll, also ich gucke hier so auf die Yogabälle und die Yogamatten, total cool. Also mittendrin statt nur dabei ist dieses Mal das Thema.
Das ist sehr angenehm hier.
Total. Genau, vielleicht nochmal für euch als Hintergrund. Wir sind ja auch das, ich achte ja so ein bisschen auch auf den Ton, dass das nicht hallt. Von daher haben wir uns diese muckelige Lokation ausgesucht. So, aber jetzt zum eigentlichen Thema. Lieber Andreas, du bist ja nun jetzt schon eine ganze Weile Führungskraft. Ich denke, jeder Wolfsburger kennt noch das alte SFC und jetzt das Enjoy. Da kommt man ja nicht drum rum, wenn man hier groß geworden ist. Was ist deine größte Herausforderung als Führungskraft?
Also ganz einfach, es ist der Mensch. Ich bin total begeistert von jedem Menschen, mit dem ich es zu tun habe, weil der Mensch ist individuell. Er hat seine eigenen Wünsche, seine eigenen Antriebe, seine eigenen Bedürfnisse, Ängste, Träume. Und ich habe es hier mit 60 Mitarbeitern, mit Thomas zusammen zu tun. Und ja, jeden Tag haben wir Überraschungen, teilweise auch nicht so angenehme Überraschungen, aber zum Großteil sehr positive. Und für mich ist jeder Tag immer ein kribbelnder Tag, weil es ist jedes Mal, mit wem habe ich es heute zu tun? Wir haben hier über 4000 Mitglieder und über 600, 700 Check-ins am Tag. Und da habe ich es mit Menschen zu tun. Und das ist das, was mich am meisten begeistert.
Ja, cool. Wie gehst du denn um mit dieser Vielfältigkeit, dieses Kribbeln, wie du es beschreibst?
Es ist Interesse. Interesse am Menschen und sich immer dessen bewusst zu sein, hey, du bist hier nicht im Mittelpunkt, sondern es gibt viele, viele Menschen um dich herum und ich interessiere mich für einen Menschen, indem ich Fragen stelle, indem ich mir Gedanken darüber mache, wer ist das, mit wem habe ich es zu tun, warum arbeitet er bei mir? Und oftmals sind Menschen immer sehr, sehr erstaunt darüber, was ich alles wissen möchte. Und wenn mich dann, ich habe ja früher sehr viel Mitgliedschaften verkauft, weil ich das sehr, sehr spannend finde, warum ein Mensch jetzt ins Fitnessstudio geht, weil er geht ja nicht hin der Architektur wenig wegen. Es gibt natürlich welche, die wollen sich mein Gebäude anschauen, okay, aber die meisten haben schon ihre Wünsche und Träume, abnehmen etc. Und aber abnehmen, was ist abnehmen? 5 Kilo, 10 Kilo, 3 Kilo, warum? Das große Warum herauszufinden. Und mir hat mal ein Mensch gegenüber gesagt, sie sind aber neugierig. Warum wollen sie denn so viel von mir wissen? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich möchte wissen, wer Sie sind. Weil nur dann weiß ich, was ich Ihnen empfehlen kann.
Ach, herrlich.
Und das ist das auch bei meinen Mitarbeitern. Weil die Mitarbeiter sind für mich nicht nur Mitarbeiter, sondern sie sind ein wichtiger Teil des gesamten Unternehmens. Als wir damals 2015 abgebrannt sind, das war für uns eine Riesenkatastrophe. Und ohne mein Team, ohne das gesamte Team, hätten wir das nie geschafft, das zu erreichen, was wir heute sind wieder. Und das ist toll. Das ist klasse. Und das fängt jetzt nicht nur Mitarbeiter, sondern meine ganze Familie, die für mich extrem wichtig ist. Ich habe eine große Familie, eine sehr spannende, die mich auch immer wieder herausfordert.
Ja, wie du schon sagst, ne? Menschen, alle ticken mal anders. Ja. Das Eisbergmodell, finde ich, bringt das ja auch so deutlich.
Richtig.
Das, was man sieht, ist das eine oder was wir mögen, erstmal dem anderen zu zeigen.
Richtig.
Und mit Fragen komme ich da drunter, unter der Wasseroberfläche. Ja. Und da spielt die Musik sozusagen, ne?
Ja,
da
super.
Da geht's jetzt richtig spannend.
Und ich sage immer, in die Tiefe sind die großen Fische. Mhm. Und da angle ich gern, weil es für mich auch spannend ist. Weil ich meine, man trifft einen Menschen und man fragt ihn, wie geht's dir? Und er sagt, geht so. Oder muss. Oder,
ja,
yo, Hammer. Und dann frage ich dann auch immer, wie muss? Was heißt das für dich? Und so. Und dann stellt man noch weitere Fragen und dann kriegt man Informationen, die so spannend sind und so toll sind. Und ich habe für mich persönlich so einen inneren Antrieb, Menschen zu unterstützen. Weil ich habe viel erreicht in meinem Leben, bin jetzt 58 und habe manchmal für mich dann das Bedürfnis, ey, was kann ich anderen Menschen geben? Was kann ich, das fängt schon alleine bei meiner Familie an, in der Erziehung. Woran denken meine Kinder, wenn sie an mich denken? Und das ist spannend.
Oh Gott, hast du diese Frage schon mal gestellt?
Ja, ja, klar. Du kriegst natürlich auch Ohrfeigen.
Ja, aua, ja.
Du kriegst auch richtig aua. Und dann denkst du dir, Und mein Sohn, 35, dem habe ich auch mal diese Fragen gestellt. Und dann habe ich natürlich auch Dinge gehört, wo ich gesagt habe, Schluck, wow, das tut weh. Gott sei Dank überwiegt das andere.
Man kann sagen, aber was für eine Chance für eine gemeinsame Entwicklung, ja, und sich näher kommen.
Richtig. Ja, das ist der Wahnsinn, ist das. Und so lerne ich für mich, okay, ich habe vielleicht hier und da nicht das Richtige getan, aber ich lebe im Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Und dann sage ich, okay, es ist nicht gut gelaufen, da habe ich einen Fehler gemacht, aber hey, schwamm drüber, was können wir denn daraus lernen und was können wir daraus tun, wir beide, für die Zukunft, weil wir haben noch eine riesen Zukunft vor uns. Also toll, dass du mir das auch so ehrlich gesagt hast. Und das ist auch, wo ich meinen Mitarbeitern immer drum bitte, sei ehrlich mir gegenüber und direkt. Erzähl dir, wenn es dir irgendwas nicht passt, weil wir haben ja eins, auch aus der Historie, Entwicklung des Menschen, wir haben eine Autoritätsrolle. Mhm. Chef ist Chef, Mitarbeiter ist Mitarbeiter. Ich kann doch meinem Chef gegenüber nicht sagen, dass sein Ton ruppig ist. Mhm. Aber genau das will ich. Ich will, dass meine Mitarbeiter von mir dahin nicht erzogen, das hört sich vielleicht wieder doof an, sondern hin sensibilisiert werden, offen und ehrlich mit mir zu reden und zu sagen, kannst du auch mal guten Tag sagen, wenn du in die Anlage reinkommst? Oder wenn du mal guten Tag sagst und ich sage, wir müssen reden und ich sage, ja, später, aber das später kommt nie. Das ist für mich sehr wichtig, weil nur so können wir gemeinsam nach vorne kommen, gemeinsam Spaß haben im Leben. Das ist ja Freude, Spaß, Lebenssinn. Das ist ja Sinn und Zweck dessen, warum wir hier sind.
Du siehst mich strahlen, weil also ich finde das einfach großartig, wie du das machst, weil ich glaube, darum geht's.
Ja.
Wenn man mit Menschen zu tun hat und richtig, wenn man sich ernsthaft und ehrlich füreinander interessiert.
Ja, so ist das.
Und wir machen alle Fehler. Also es ist ja totaler Blödsinn zu glauben, wir haben noch nie Fehler gemacht oder danach zu streben, nie wieder Fehler zu machen.
Richtig.
Weil dann ist ja auch irgendwie Stillstand. Ich glaube, immer wenn man weiter wächst und rumexperimentiert, macht man was falsch.
Ja.
Ich glaube, wichtig ist doch, dass man den Ansatz hat, es gut zu machen.
Ja.
Also ich habe irgendwann auch mal mit meinen Eltern, ich glaube, jedes Kind hat so seine Themen mit seinen Eltern. Ich dann habe auch gesagt, sie haben es genau so gemacht, wie sie meinten, dass es richtig ist.
Hm, genau.
So in dem Moment wussten sie es nicht besser.
So ist das, in dem Moment wussten sie es nicht, genau.
Und ich kann ihnen aber die Chance geben, indem ich das zurückgebe, also verbalisiere, ist vielleicht anders zu machen. Ansonsten brauche ich mich auch gar nicht beschweren, weil sonst ist es denn wissen. Die können
richtig
ja nicht in meinen Kopf reingucken.
Ja, so ist das. Ja.
Von daher großartig.
Ja. Ich habe eine interessante Geschichte von einem Gärtner, der um die 70 ist. Und er hat gesagt, wenn ich die Geschichte mal erzähle, darf namentlich nicht erwähnt werden.
Okay.
Der hat sich meinen Garten angeschaut. Und dann guckte er nur mich an und sagt, der Garten ist aber ganz schön tot. Und ich schaute ihn an und sage, jo, deswegen bist du ja auch hier. Dann sagt er, die Natur hat Gesetze. Was nicht wächst, stirbt. Was nicht entwickelt wird, stirbt. Was nicht gepflegt wird, stirbt. In dem Moment, wo du aber wächst, und das war recht interessant, wächst du auch manchmal in eine Richtung, die nicht gut ist. Und dann hat er mein Efeu betrachtet, weil das war mit ein Grund, weil das Efeu ist die Hauswand hoch und auch in Ritzen rein und da, wo ich sie nicht haben wollte. Dann hat Fenster auch zugemacht. Dann hat er gesagt, schau mal, das ist Wachstum, aber in dem Moment auch ein Fehler. Da habe ich gemeint, wo hast du diese philosophischen Ansätze? Er sagte, weil das jeden Tag mit der Natur zu tun hat. Ja, dass Bäume, deren Äste zum Nachbarn rüberwachsen, wo sie nichts zu suchen haben. Das ist aber der Drang der Natur. Und da muss man mit dem Baum reden. Also sagen, ey, das geht nicht. Also in dem Fall nicht muss ich lang den Ast kappen, ja, nicht da lang. Und irgendwie was tun, dass der in die richtige Richtung wächst. Und so ist es auch beim Menschen. Und dann sagt er nur zu mir, denk mal darüber nach. Fand ich spannend. Ja, auch bei Gras oder wenn wir etwas nicht irgendwie steuern würden und uns Gedanken machen darüber, kann es sein, dass der Wachstum auch in die falsche Richtung geht.
Ja.
Und das habe ich auch schon hingekriegt in meinem Leben. Ich habe Dinge entwickelt und gemacht, wo ich gesagt habe, ey, du entwickelst dich da in die falsche Richtung.
Ja,
ja, da müsstest du mal mit meiner Frau darüber reden. Mhm. Ich sage, hier wächst du in eine andere Richtung, mein Freund, das ist nicht okay. Und so hat sie mich dann auch ein bisschen in die richtige Richtung wieder gelenkt. Und,
ja,
und das ist für mich sehr wichtig. Ich kann nicht alles, ich weiß nicht alles. Mhm. Und intuitiv mache ich auch manche Fehler. Ich brauche andere Menschen in meiner Umgebung, die auch mal sagen, hey, das ist für mich sehr wichtig. Das ist wie beim Fußballspielen, ja, die Mannschaft. Ich beobachte gern Mannschaft und dann sehe ich, hey, Einzelspieler ist super, der hat eine wahnsinnige Leistung, aber kein Stürmer kann Tore schießen, wenn das Mittelfeld nicht funktioniert, weil er keine Bälle bekommt.
Ja, ja. Ich überlege, ich bin immer noch bei der Aussage, was nicht wächst, ist tot. Inwiefern wir das aus der Natur dann auch auf uns adaptieren. Also wachsen, wenn wir nicht wachsen jetzt von unserem Gehirn, insofern nicht
richtig,
das Gehirn, sondern Wachstum in Verbindung mit Entwicklung, Wenn ich jetzt so überlege, wenn man so bei manchen Leuten, ich glaube, da hat man so den einen oder anderen, eine oder andere Person im Kopf, wenn man denen in die Augen guckt, dann denkt man, ja, ist auch schon ein bisschen wie tot, aber Herz schlägt noch.
So ist das, ja. So. Wie jetzt ein Referent mal gesagt hat, der ist mit 20 gestorben schon, aber wird erst mit 80 beerdigt. Ja. Jetzt ist es ja so, unter Wachstum verstehe ich Erfahrungen sammeln, Gespräche mit anderen, sinnvolle Gespräche, spirituelle Gespräche, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, aber spirituell heißt einfach, wer bin ich, was mache ich, was hinterlasse ich, wofür bin ich da? Oder solche Sachen wie ein Buch zu lesen. Ja. Das ist erschreckend, wenn die Menschen eine Ausbildung gemacht haben oder ihr Studium, wie auch immer. Danach wird kein Buch, also kein sinnvolles Buch mehr gelesen, sondern die lesen dann irgendetwas, was den Geist und die Energie eher nach unten zieht. Das ist okay, ich lese auch mal einen Krimi oder einen Stephen King, um einfach mal geschockt zu werden und so, aber andauernd sowas zu lesen oder auch im Fernsehen. Meine Frau sagt, was guckst du für einen Mist hier an, das zieht dich da runter. Und da habe ich zu ihr gesagt, du, manchmal brauche ich das einfach mal für mich so als geistige Entspannung. Wenn ich das nur tun würde, das ist eine andere Nummer. Aber ich lese halt wirklich ein oder zwei Sachen und Bücher, die mich nach vorne bringen, pro Monat höre mir Podcasts an, um einfach von anderen inspiriert zu werden. Das heißt aber nicht, dass ich alles annehme. Ja, bei manchen denke ich, oh, nach der Hälfte des Buches, warum habe ich das jemals gekauft? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja. Aber andere, die inspirieren mich und bringen mich schon ein bisschen nach vorne, ohne deswegen jetzt unruhig zu werden. Weil das ist so die große Gefahr unserer Gesellschaft. Diese Multi-Optionsmöglichkeit. Facebook, super. Instagram, Hammer. Auch andere Social-Media-Sachen. Aber es bringt Menschen auch dazu, dass sie durchdrehen. Dass sie kollabieren, weil es viel zu viel ist.
Ja, oder dass sie sich ja gestresst fühlen, wenn sie gedisst werden oder wenn sie nicht so genug Likes bekommen. Also das stresst ja Menschen tatsächlich. Ja.
Also das finde ich für mich persönlich gar nicht so schlimm. Für mich das Schlimme ist, wenn du morgens aufwachst und du guckst nach den vielen Optionen. Hast du das schon mal? Guck mal, das. Ich habe das gemacht. Da, geh doch mal dahin. Da kannst du Geld verdienen. Da kannst du dich verändern. Ja. Und da sehe ich, dass die Menschen Unterstützung und Hilfe brauchen. Das ist auch der Grund, warum ich letztes Jahr in die Coach-Ausbildung begonnen habe. Und habe auch eine Prüfung gemacht beim DVCT, um einfach mehr Hintergrundwissen zu bekommen und anderen Menschen einfach zur Seite zu stehen, zu sagen, ey, wie kann ich dir dabei nicht helfen, sondern unterstützend da sein, damit du nicht verrückt wirst, damit du nicht durchdrehst. Ja. Weil viele sind in diesem Bereich, dass sie durchdrehen.
Ja, weil sie sich da nicht mehr fokussieren, sondern auf allen Baustellen.
Richtig.
Kennst du Vera Birkenfeld?
Ja, klar. Ich liebe diese Frau. Leider ist sie verstorben, aber...
Aber die hat so viel hinterlassen, wovon wir lernen können.
Unvorstellbare Frau.
Und sie, und das habe ich mir auch so, so funktioniere ich auch, dieses Leben wie einen Supermarkt zu nehmen. So dieses, ich gucke mir alles an, aber worauf ich Hunger habe, was ich Lust habe, das sind halt punktuell. Ich nehme ja nicht alles mit. Und so gehe ich halt auch, ob du hast jetzt gesagt, Bücher, Podcasts, unterschiedliche Trainer, Referenten, Speaker. Das gefällt mir auch nicht immer alles, aber das muss es auch nicht. Und manches nehme ich davon und dann mische ich das mit anderen Sachen, weil ich merke, auch das matcht doch ganz cool.
Wenn du diese Klasse hast und auch dieses Niveau zu selektieren und auch Nein zu sagen zu bestimmten Dingen und da zu wissen, das ist gut und das ist schlecht, das ist eine Riesengabe. Die meisten haben das nicht mehr. Ich beobachte es jetzt banal. Mein Mentor, der Jörg Löhr, sagt ja immer, wie ist es beim Buffet? Wenn du Hunger hast, du gehst ans Buffet und was machst du? Machst einen Teller voll bis oben hin und beobachtest, ob der andere dir irgendwas weg isst. Und dann isst du das und wir wissen ja alle, der Körper signalisiert erstmal nach 20, 30 Minuten, dass du satt bist. Aber wir essen in 5 bis 10 Minuten und dann haben wir eine volle Plauze und dann geht es uns nicht gut. Und so ist es auch beim Wissen. Wir nehmen teilweise zu viel Wissen auf und können das nicht umsetzen, weil für mich ist Wissen wichtig, aber das Umsetzen des Wissens. Ja, also dieses Motiv zu haben, ich will Wissen haben, ist alles gut, aber das Wissen ist ja im Grunde nur so, oder die Motivation ist immer nur so ein Streichholz. Bam, habe ich, aber das Streichholz-Eigenschaft ist innerhalb von ein paar Sekunden weg. Das Willenskraft, danach weiterzumachen, zu sagen, ey, du wolltest doch abnehmen, du wolltest doch das Buch lesen, du wolltest doch dahin gehen. Das ist die Kunst. Das ist die Kunst von Ironmans, das ist die Kunst von Ausdauersportlern, das ist die Kunst von Leuten, die, was weiß ich, 8000er besteigen und nicht nach 2000 Meter sagen, ja, ich habe das Motiv, ich will da hoch, oh, ich kriege keine Luft mehr. Und dann aufgeben.
Kenner oder Könner, sage ich immer. Ne? Wir wissen ganz viel.
Ja, wahnsinnig.
Ja. Also den schulze ich mir auch selber an. Ne? Also alles das, was ich weiß, setze ich auch nicht um. Aber
dafür bist du Mensch.
Danke. Aber ich helfe natürlich, oder ich habe mir auch auf die Fahne geschrieben, den Leuten und in dem Fall tatsächlich dann mehr Führungskräften, das, was sie wissen, einfach dann auch auf die Straße zu bringen.
Ja.
Und das muss immer nicht die Masse sein, aber dieses einfach mal mit was anfangen.
Ja, so ist das. Und da scheitern viele Führungskräfte, weil Wissen ist gut, zu wissen, dass der Mensch individuell ist, dass der Mensch außergewöhnlich ist, dass er seine eigenen Bedürfnisse hat und so. Aber in diesem ganzen Alltagsstress damit auch wirklich umzugehen und sich die Zeit zu nehmen. Und das ist in meinen Augen, glaube ich, ein ganz großes Problem. Die meisten Führungskräfte nehmen sich viel zu wenig Zeit.
Für Führung. Ja.
Sie beschäftigen sich unglaublich viel mit operativen Sachen.
Ja.
Mit der Hektik, mit dem Stress und weniger mit den Leuten, die letztendlich geführt werden wollen. Die wollen ja geführt werden. Ich weiß noch, wie meine Tochter zu mir gesagt hat, Papa, das mit der Schule geht mir echt auf den Puffer. Die Lehrer gehen mir auf den Puffer. Sag ich, wieso? Bei uns ist in der Klasse Unruhe. Da wird nicht richtig gearbeitet, weil die da vorne nicht die Persönlichkeit hat, diese Klasse zu führen.
Ja,
und da habe ich gesagt, wie meinst du das? Da sagt sie, dass sie dafür mal für Ruhe sorgt, für Leistungsbereitschaft, für Respekt, die Werte mal durchsetzt. Aber die ist ja selber mit sich beschäftigt und unsicher. Und deswegen, und das nutzen wir Schüler aus. Das fand ich bemerkenswert.
Ja.
Das heißt, wow, du möchtest also mehr, ein bisschen mehr Disziplin, Strenge? Ja, das würde uns gut tun.
Krasse Reflexion.
Unglaublich.
Alter.
Ich war blass.
Ja. Aber so richtig.
Ja.
Also finde ich mich total wieder.
Ja.
Habe ich auch erlebt.
Ja. Und das ist auch in vielen Unternehmen so. Wenn du, ich habe ja jetzt einen Vortrag beim Achiso-Kongress in Kassel und mein Thema ist, wie führe ich meinen Chef?
Ja, herrlich.
Sehr provokant.
Ja.
Ja, ich habe ja mit vielen Chefs mich darüber unterhalten. Die haben mir alle eine Folie gezeigt. Bist du denn bekloppt? Das sage ich, wieso?
Mhm.
Komm zu meinem Vortrag, dann weißt du vielleicht, was ich damit meine. Wie führe ich meinen Chef?
Ich würde gerne nochmal zu der Aussage zurückkommen, wo du gesagt hast, zu wenig Führungskräfte nehmen sich Zeit für Führung.
Hm.
Wie hast du das für dich umgesetzt? Also wie hast du es hinbekommen, dass du dir mehr Zeit genommen hast für Führung? Weil ich kann mir vorstellen, du warst ja wahrscheinlich auch mal operativ sehr viel mehr unterwegs.
Ja klar, ich habe ja mein Diplom in der Tasche gehabt mit meinem Partner, dem Thomas, mit dem ich seit 38 Jahre zusammen bin.
Wahnsinn.
Das ist ja so wie eine Art Ehe. Und wir sind völlig unterschiedliche Typen. Und wir haben diese Anlage eröffnet und hatten da gleich 10 Mitarbeiter. Und der hat gesagt, pass auf, ich mache die Abrechnung, das Administrative und du kümmerst dich mal um die Leute. Und dann stand ich da und dann fing ich an, meine Fehler zu produzieren und habe dann im Grunde genommen aus Erfahrung gelernt. Aber dann habe ich Bücher gelesen, ich habe Seminare besucht, ich habe einen engen Kontakt gehabt mit Jürgen Höller, mit Jörg Löhr, mit Nikolaus Enkelmann. Und das war für mich, das ein Enkelmann zum Beispiel, der war einer für mich der Berauschendsten, weil er gesagt hat, das Unternehmen Organismus.
Ja,
wir sind ein komplettes, wir sind wie ein Baum. Wir brauchen eine Wurzel, wir brauchen einen Stamm, wir brauchen etc. etc. Und das hat mich so fasziniert. Und dann habe ich festgestellt, für mich ein Credo-Satz ist, das wichtigste Potenzial, was du in deinem Unternehmen hast, ist jeder einzelne Mitarbeiter. Und ich muss eben diesen Mitarbeiter trotz der natürlichen Situation der Hierarchie und der Situation, ich bin Mitarbeiter und verdiene nur wenig Geld in der Fitnessbranche, verdienen die Mitarbeiter leider Gottes zu wenig Geld, so wie in vielen anderen Berufen auch. Und da habe ich festgestellt, was kann ich tun, um diesem Mitarbeiter diese Wertigkeit zu geben, die Wichtigkeit, die er braucht, weil Geld ist irgendwo mal an 8. oder 9. Stelle. Bei uns ist es aber an 1. und 2. Stelle, weil wir oftmals so wenig bezahlen, dass der Mitarbeiter gar nicht überleben kann. Und da muss ich ihm so viel geben, dass er sagt, okay,
ich bleib trotzdem.
Und das haben wir auch geschafft mit sehr vielen Mitarbeitern, die seit 20, 25, 30 Jahren bei uns sind und an dabei bleiben und dranbleiben. Nichtsdestotrotz verlieren wir auch Mitarbeiter, weil bei Klaus Kopiol im Seminar habe ich mal gehört, ich schule und entwickle meine Mitarbeiter wohlwissend, dass sie mich verlassen werden. Weil sie dann irgendwann mal eine Stufe erreichen, die vielleicht sogar höher ist als die meinige. Und ich habe in meiner Historie so viele Mitarbeiter, Studenten, Auszubildende durchs Unternehmen mit meinem Freund Thomas natürlich gebracht, die jetzt hochdotierte, tolle Jobs haben bei VW oder woanders. Da bin ich stolz drauf.
Toll, schön, dass du das so siehst. Ich würde gerne noch mal tiefer gehen. Du hast gerade gesagt, also, dass der Mitarbeiter ja im Vordergrund steht, beziehungsweise dass wenn du operativ sehr, oder wenn eine Führungskraft operativ noch sehr stark eingebunden ist, dass du damals anfingst, dich weiterzubilden, Bücher zu lesen, Jürgen Höller,
Jürgen Höller,
so rum. Was würdest du darüber hinaus noch so einer Führungskraft nahelegen, damit der den Switch kriegt? Weil ich glaube, dass da stecken viele wirklich tief drin in einem operativen und sagen, eigentlich bräuchte ich mehr Zeit für Führung.
Ja, ganz einfache Kiste, ein Schritt zurück. Sich mal 3-4 Tage lang einen Schritt zurück mit seiner Firma zu beschäftigen. Ein Schritt zurück heißt, seine Firma mal von außen zu betrachten. Was macht meine Firma? Wer sind wir? Wer sind meine Mitarbeiter? Wer bin ich? Welche Funktion habe ich? Was tun wir momentan? Was tut jeder einzelne Mitarbeiter? Wer ist jeder einzelne Mitarbeiter? Welchen Sinn geben wir mit der Firma? Was machen wir, wenn jemand sagt, ich baue Bremsen im Werk ein bei Fahrzeugen? Ja, das ist die Frage, ob er vielleicht so denkt oder er denkt, ich sorge dafür, dass ein neuer Wagen auf den Markt kommt, auf den ich stolz bin und ich habe einen Teil davon dazu beigetragen. Das ist nicht einfach, das umzusetzen, aber die meisten machen sich darüber gar keine Gedanken. Also sich einfach mal einen Schritt zurückzunehmen, so habe ich es gemacht und sage, wer bin ich, was mache ich und mit wem habe ich es zu tun und habe dann festgestellt, hey, ich fahre teilweise an den Mitarbeitern vorbei. Und dann sage ich den Mitarbeitern, mach hier, mach das, muss. Unsere Arbeitsplatzbeschreibung zum Beispiel haben wir geändert. Wir haben Arbeitsplatzbeschreibungen, die sagen, welchen Ertrag hast du, wenn du diese Funktion machst? Also ganz banal an der Rezeption. Was hast du davon, sag mal Steffi, wenn du ein gutes Telefonat gemacht hast? Das war eine Frage für die Mitarbeiter sehr ungewöhnlich. Ja, wieso? Wie, was habe ich davon? Ja, was hast du als Mensch davon, wenn du gutes Telefonat gemacht hast? Und das hat eine Änderung in der Denke der Mitarbeiter hervorgerufen, weil die wissen, ey, ich mache ja was Sinnvolles.
Ja.
Wenn jemand bei mir anruft und sagt, ey, das war ein tolles Telefonat.
Was für eine wichtige Funktion auch.
Ja, ich glaube, ich muss niesen.
Ja, okay.
Entschuldigung. Dass der Mitarbeiter sagt, ey, ich habe heute einen Top-Job gemacht an der Rezeption. Ich habe Leute glücklich gemacht, ich habe sie verabschiedet, begrüßt. Ich bin stolz auf mich. Das ist das, was ich festgestellt habe. Das ist ja bei mir auch. Ich fahre nach Hause und frage mich, was habe ich heute gemacht? Habe ich einen guten Job gemacht? Habe ich Leute glücklich gemacht? Habe ich Menschen nach vorne gebracht? Oder habe ich einfach nur malocht? Geh nach Hause und sag, wie war es zu Hause? Wie war es in der Arbeit? Lass mich in Ruhe mit der scheiß Arbeit. Das sagen 80-90% der Leute.
Sehr, sehr schade.
Und das ist, ich meine, ich arbeite 8 Stunden am Tag von 24. Und deswegen müssen die 8 Stunden so oder so verbracht werden.
Ja, das kribbelt nochmal danach.
Irgendwas kribbelt hier. Genau.
Gesundheit.
Ich bin fit, ich bin gesund, das ist irgendwie, keine Ahnung. Irgendein Staub in meiner Nase, alles gut.
Ja, also das finde ich jetzt auch nochmal so zusammengefasst, eine tolle Message an die Führungskräfte, die operativ einfach noch sehr tief drinstecken, sich vielleicht wirklich mal 3-4 Tage einzuschließen,
ja,
die Metaperspektive einzunehmen,
genau,
in den Helikopter zu steigen und sich die Zeit für sich und die anderen zu nehmen. Ja. Tolle Message.
Und sich einfach mal zu fragen, wenn ich meine Mitarbeiter fragen würde, gib mir 3 Punkte, warum du hier arbeitest.
Wow.
Warum bist du hier und nicht woanders?
Mhm. Will man das immer hören?
Das ist spannend. Ich will es hören. Das mache ich bei meinen Seminaren immer. Die Mitarbeiter gucken mich sehr erstaunt an und sagen, warum? Oder ganz einfach, bist du verheiratet? Ja. Warum bist du verheiratet? Gib mir 3 Gründe. Ist es der Vertrag? Ist es die Routine? Ist es das Muss? Oder ist es, weil ich die wunderbarste Frau an meiner Seite habe oder den besten Mann dieser Welt? Denkst du genau so nach 10 Jahren über ihn wie vor 10 Jahren oder hat sich das geändert?
Ja, auch sehr spannend.
Und wenn man Männer fragt, wie lange bist du verheiratet, frag mich lieber, wie lange muss ich noch? Solche blöden Witze. Und wenn ich mir vorstelle, ich lebe mit jemandem zusammen, ob das in der Ehe, Freunde, Bekannte oder im Betrieb, und ich muss mit jemandem zusammen, das schockt mich.
Das ist so ein bisschen wie Gefängnis.
Ja, das ist nicht schön. Nee. Wir leben nur einmal.
Ja. Danke, Andreas.
Gern.
Wir kommen jetzt zu meinen bekannten Quick and Dirty Fragen.
Quick and Dirty,
Quick
okay.
Quick and Dirty, genau. Lieber Andreas, 3 Dinge, die du jeden Tag brauchst.
Hm? 3 Dinge. Also erstmal meine Frau.
Ja.
Ich wache morgens auf und habe die tollste Frau meiner Seite, die mein Mentor ist, meine Unterstützer ist, 38 Jahre verheiratet, die auch mein größter Kritiker ist. Mhm. Aber die gibt mir jedes Mal Energie. Dann meine Tochter, mein Hund, also meine Familie.
Ja.
Ja, gestern hat meine Tochter angerufen. Die hat gesagt, pass auf, 6:20 Uhr, viel zu früh, hier die 3 Kinder, die wollen mit dir sprechen. Und ich sage, ich schlafe noch. Und dann siehst du diese 3 Enkel. Opa, ja. Das gibt einem so viel Energie, da weißt du, dafür bist du da.
Ja.
Das andere ist, ich freue mich auf kribbelnde, spannende Aufgaben und ich mache mir jeden Tag das Gefühl, gib mir das Gefühl, heute wird es besonders kribbeln, heute wird es spannend, auch wenn es vielleicht ein normaler Tag ist. Aber es ist immer die Frage, mit welcher Disposition, mit welcher Einstellung ich den Aufgaben gegenüber auftrete.
Was du daraus machst.
Ja, ich habe mich riesig gefreut auf einen Podcast.
Cool.
Und den ganzen Morgen gedacht, ey, heute ist Podcast. Ja, total super. Und das andere ist einfach Ja zu sagen. Jedes Mal Ja zu sagen. Auch ich bin mal stinkig und schreie rum für mich persönlich und sage, du bist ein Vollhorn, du bist ein Idiot. Das ist normal, der innere Dialog. Und dann sage ich, hey, zurück einen Schritt. Ja, mach. Das sind diese drei Sachen, die mich jeden Tag irgendwie dazu bringen, zu sagen, ey, wow, ist das ein geiles Leben.
Super schön. Ja. Oh, freut mich total. Noch so ein Bekloppter wollte ich schon gerade sagen, wie ich es bin.
So soll es sein.
Genau. Andreas, wie kriegt man dich denn auf die Palme?
Ich bin unglaublich selbstkritisch. Ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst. Mhm. Und ich bin derjenige, der am meisten und am schlimmsten mit sich umgeht, wenn ich irgendwas nicht hinkriege. Und das ist meist beim Sport, wenn ich, weil ich will siegen auch. Aber nicht gegen andere, sondern gegen mich selbst, habe einen hohen Anspruch. Und da bin ich manchmal auch nicht diszipliniert. Mhm. Und gehe da mit mir um, wo ich dann von anderen höre, bist du nicht so ein Motivationstyp und so ein Coach? Du solltest mal über dich nachdenken.
Wow.
Ja, und das ist so eine Ohrfeige, die ich bekomme. Und die tut mir auch gut. Also da kriegt man mich wirklich. Und dann Leute, die ständig negativ sind.
Okay.
Aber die bringen mich nicht auf die Palme, sondern den gehe ich aus dem Weg.
Die bringst du dann auf die Palme?
Ja, die, wieso sprichst du nicht mehr mit mir? Ja. Und so, sag ich, will ich nicht. Du ziehst mir so viel Energie raus. Also wenn einer mal stinkig ist, ist eine andere Nummer. Ja. Aber wenn er permanent, dann ziehe ich, also hey, lass mich bitte in Ruhe. Mhm.
So, Tobi Beck sagt ja immer gerne, das finde ich ja so ein super Spruch, für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Finde ich herrlich.
Ja, danke für deine Sorgen, behalte sie.
Ja, genau.
Sowas in dieser Richtung.
Schönen Tag,
genau.
Lieber Andreas, was würdest du deinem 18-jährigen Ich sagen, wenn du die Möglichkeit hast, mit ihm zu sprechen?
Glaube an dich, suche deinen Weg. Der ist nicht immer vorgegeben und der ist auch nicht sofort ersichtlich. Du hast in der heutigen Welt so viele Möglichkeiten. Suche, tob dich aus, geh ins Ausland, geh reisen, sprich mit Leuten, lese Bücher, mach auch Quatsch, mach mal Blödsinn. Ich will ja nicht sagen, geh einen Kiff. Das ist ja Blödsinn,
darf
man nicht sagen.
Das machen wir auch.
Nein, bitte, falsch verstanden. Ja. Sondern tob dich einfach mal aus, mach mal auch einen Blödsinn und geh mal raus und raus aus deiner Komfortzone. Und die Dinge zu tun, Erfahrungen zu sammeln und dann an dich glauben. Und such dir jemanden, dem du vertraust. Mit dem du reden kannst, offen reden kannst, ob sein Vater ist, ein Freund ist, wie auch immer, und zu sagen, ey, es kotzt mich alles an oder da möchte ich hin und ich brauche dafür ein bisschen Unterstützung, weil wir leben gerade in Deutschland in einer so friedvollen Welt. Lass dich nicht von diesen ganzen negativen Schwingungen anstecken. Sei dir darüber im Klaren, dass sie da sind. Schlechte Nachrichten haben wir, aber lass dich davon nicht beeinflussen. Guck, dass du das Beste draus machst, ja, weil es ist sensationell. Und geh den Menschen aus dem Weg, die sagen, es wird alles so schlimm hier in Deutschland und die ganzen Ausländer und die Wirtschaft und der Blödsinn.
Ich denke auch, wenn es negative Schwingungen gibt, gibt es auch positive Schwingungen.
Richtig.
Sondern sei du die positive Schwingung.
So ist das. Ich habe einen Lieblingssatz. Es ist nicht, wie es ist, wie es erscheint, sondern was du daraus machst.
Ja, toll.
Ja, das ist, und das sage ich auch immer. Ja. Schlechtes Wetter, was machst du daraus? Manche Leute, die sagen schon, Andreas, ey, dieses positive Denken geht mir auf den Puffer. Kannst du nicht auch mal stinkig sein? Dann sage ich, warum?
Wäre schade.
Ja, warum sollte ich sein?
Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Andreas,
Gern.
Für dieses tolle Gespräch. Und ich danke natürlich auch wieder allen, die eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart bei diesem sehr, sehr positiven Gespräch. Genau. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid.
Ja.
Bis dahin. Habt euch wohl.
Ciao, ciao.
Ciao.